Solch ein Tag, so ein Sonntag, so ein Taufgottesdienst ist ein Fest im Himmel und auf Erden. Und so feiern wir fröhlich diesen Gottesdienst. Es ist ein ganz besonderer Tag für die Nina, für die Magdalena, Jenny, für den Klaus und auch für die Gemeinde, für die Angehörigen, für die Freunde, die gekommen sind. Also nochmals ganz herzlich willkommen. Schön, dass wir das so miteinander feiern können. Wir stehen übrigens da in einer ganz alten Tradition. In den ersten Jahrhunderten des Christentums, also bis ins 8. Jahrhundert hinein, wurde etwa in dieser Form auch getauft. Das hat man nur im Laufe der Kirchengeschichte dann vergessen und verändert. Aber tatsächlich, das ist ein Baptisterium. Also wenn ihr jetzt demnächst in den Urlaub aufbrecht und mal so nach Norditalien kommt oder nach Istrien oder so, schaut es euch da mal um. Da gibt es solche Baptisterien immer noch zu sehen, die in dieser alten Geschichte stehen. Wer jetzt auf diese Woche zurückschaut, ihr habt euch auf die Taufe vorbereitet und auch diesem großen Tag entgegengeschaut, wir auch. Das ist spannend. Aber es gab ja noch ein anderes Thema, was in dieser Woche die Öffentlichkeit beschäftigt hat. Der Brexit. Das war ein Riesending, was da am Freitagmorgen durch die Medien ging und diese Entscheidung. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so weit kommt. Zumal ich Leute aus beiden Lagern kenne. Ich war letztes Jahr in England im Urlaub, habe Freunde besucht und habe dort Leute getroffen, die letztes Jahr schon gesagt haben, wir wollen raus aus der EU. Und dann habe ich andere getroffen, die haben gesagt, bloß nicht, wir müssen in der EU bleiben. Also beide Lager sind schon seit etwa einem Jahr intensiv darauf vorbereitet. Und dann der Ausstieg der Briten aus Europa, das ist ja eine historische und weitreichende Entscheidung. Auch eine demokratische Entscheidung, wobei natürlich die Leute, die den Ausstieg nicht wollten, die Folgen jetzt zu tragen haben. Das heißt, ihr Votum im Endeffekt ist natürlich jetzt vergebens gewesen. Es war aber ein willentlicher Schritt der Bevölkerung, unumkehrbar, wie auch die EU sehr deutlich macht, mit weitreichenden Folgen für alle Beteiligten. Was hat der Brexit mit einem Taufgottesdienst zu tun? Ich denke, dass es da gewisse Parallelen gibt, wobei bei der Taufe ihr trefft ganz persönliche Entscheidungen. Das heißt, ihr seid nicht abhängig in dem, was geschieht, von dem, was andere denken und andere meinen und andere bestimmen. Das ist ja das Schwierige jetzt für die Leute, die mit den Folgen des Brexits zu leben haben, die nicht für diesen Ausstieg waren. Wenn jemand sich taufen lässt, kann das durchaus, wie beim Brexit, auch eine heiß umkämpfte Entscheidung sein. Da gibt es verschiedene Meinungen, Diskussionen und so weiter. Man ringt auch um Widerstände. Es gibt innere und äußere Konflikte rund um die Taufe. Kein Wunder, denn bei der Taufe geschieht so etwas wie ein Herrschaftswechsel. Man legt sich fest, wem ich mein Leben anvertraue. Wenn jemand getauft wird, legt er sein Leben auf Jesus Christus fest. In Großbritannien, dieses Land hat eine lange Geschichte, seit Wilhelm dem Eroberer, das sind also etwa 1000 Jahre Zeitgeschichte. Das ist ja eine Biografie, die so ein Land durchgemacht hat. Ähnliches ist es mit einer Taufe. Ihr habt ja bereits auch in eurem Leben eure persönliche Biografie, die ja mehr ist als euer Lebensalter. Und für Jenny ist das ja was Besonderes, heute auch noch Geburtstag zu haben. Das ist wirklich stark. Aber eine Biografie hat ja mehr zu tun als mit familiären Verhältnissen, mit einem Lebensalter. Es gehört da auch eine spirituelle Biografie dazu, wo man geistliche Erfahrungen macht, wo ihr bestimmte Punkte in eurer Lebensgeschichte auch habt, wo ihr mit Gott in Berührung gekommen seid, wo ihr Überzeugungen gewonnen habt, wo es Höhepunkte, Tiefpunkte, Ahnungen des Glaubens gab. Diese Biografie wird mit dem Tag der Taufe nicht überflüssig, sondern eher auch gewürdigt als ein Weg, den ihr im Glauben auch ein Stück schon gegangen seid. Und mit der Taufe wird jetzt ein Meilenstein gesetzt, ein wichtiger Punkt in der Biografie. Das heißt, wenn ihr im Rahmen eurer Familie, eurer Freunde, bestimmte Erfahrungen rund um Glaube und Kirche gehabt habt bis jetzt, wird das nicht Geschichte sein, die man ad acta legt, sondern sie wird eher gewürdigt in eurer freien Entscheidung, wo ihr jetzt sagt, ich lasse mich auf das persönliche Bekenntnis meines Glaubens taufen. Hier macht Gott Geschichte mit mir ganz persönlich und das ist meine eigene Entscheidung. In der Taufe wird die eigene Biografie auch gewürdigt. Zwar wird etwas zurückgelassen von dem bisherigen Leben und ein neues Leben ganz mit Christus beginnt. Und doch bleibt ihr ja, wer ihr seid. Das heißt, eure Biografie geht weiter. Aber die Taufe ist ein biografischer Meilenstein zu einem bestimmten Zeitpunkt am Lebensweg. und ihr seid ja noch nicht am Ende oder Ziel. Und gleichzeitig, wie beim Brexit, eine historisch weitreichende Entscheidung. Das heißt, dieser Punkt der Taufe, dieser Meilenstein, ist dann gesetzt. Wenn jemand sich taufen lässt, hat er seine eigene Vorgeschichte des Lebens und des Glaubens. Und dieser Tag heute wird mit euch ein besonderer Tag sein. Es wird eine gemeinsame Geschichte mit Gott in eurem Leben. Und eine gemeinsame Geschichte auch mit dieser Gemeinde hier. Das heißt, wir taufen ja nicht irgendwie an einem Freitagabend oder einem Samstagvormittag, sondern in einem Sonntagsgottesdienst. Hier wird jeden Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst gefeiert. Und natürlich gehört so etwas wie die Taufe ganz normal auch zum Gemeindeleben dazu. Weil die Gemeinde ist so auch so eine Art Backup für euch. Das heißt, die Gemeinde wird euch begleiten auf dem Weg eures Glaubens. Ihr werdet euch dort einbringen, ihr werdet euren Platz finden, eure Gaben einbringen und so in einem guten Miteinander leben, bei aller Verschiedenheit. Ich bin mal euren Taufversen entlang gegangen. Ich möchte einiges dazu kommentieren. Schauen wir uns mal den ersten an. Das ist der Taufvers für die Magdalena Esther Claudus. Der stammt aus Philipper 4, Vers 13. Da steht, schreibt Paulus an die Christen in Philippi, das alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Das alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Wer sich taufen lässt, der nimmt Jesus nicht nur so hinein in ein Stück seines Lebens, sondern unterstellt sein ganzes Leben diesem Herrn Jesus Christus. Wer sich taufen lässt, bekennt sich zu Jesus Christus, ganzheitlich mit Leib und Seele und Geist. Das ist also nicht nur eine Sache des Verstandes, die man irgendwann für sich entscheidet, sondern wenn auch jemand untergetaucht wird, das ist spürbar. Da wird wirklich jede Faser nass. Und wer sich taufen lässt und unter der Regie von Christus sein Leben führt, ja, bei dem spielt Gott keine Rolle im Leben. Gott spielt keine Rolle im Leben, sondern er ist der Regisseur. Das macht den Unterschied. Ich glaube, es gibt viele Menschen, bei denen Gott eine gewisse Rolle im Leben spielt. Die weist man dem Gott zu. Da darf er mir einen Gefallen tun und was Gutes für mich wollen, da darf ich um etwas bitten und beten und dann tritt das hoffentlich ein. Bei der Taufe ist es anders. Wer sich taufen lässt, unterstellt sein Leben Christus. Das heißt, Gott bekommt nicht eine Rolle im Leben zugewiesen, sondern er ist der Regisseur. Das heißt, ich gestehe Gott zu, dass er mein ganzes Leben unter seiner Regie führt und dass er das Beste daraus macht. Mir fällt bei diesem Vers auf, da gibt es auch um Kraft und Stärke. Mancher versucht ja aus eigener Kraft, ein guter Mensch zu sein, das Beste aus dem Leben zu machen, in seiner Tradition auch gut zurechtzukommen. Hier heißt es, diese Kraft und die Stärke sind gegeben durch Christus. Das sind nicht meine eigene Kraft und meine eigene Stärke. Im biblischen Text, im griechischen Bibeltext, steht hier sogar eine Verbform, wo das Wort Dynamis drin ist. Die Stärke, die Kraft, die Dynamik. Das heißt, Glaube hat auch etwas sehr Dynamisches. Diese Taufe heute ist kein Endstation in eurem Christenleben, sondern dann geht es erst richtig los. Ja? Und diese Dynamik, wenn Glaube sich auch verändert, ist wichtig, ja? Dass ihr auch immer wieder euch von Gott verändern lasst. Dass es gut ist, diesen Moment zu haben, diesen Tag der Taufe, an dem man sich erinnern kann und sagen kann, das habe ich wirklich entschieden und erlebt. Da muss mich kein Foto aus Kindertagen darauf hinweisen, sondern da bin ich dabei gewesen. Und gleichzeitig eine enorme Dynamik drin, dass Glaube sich auch verändert und auch an Tiefe gewinnt. Zu diesem Taufvers noch, du kannst alles, möchte ich euch zusprechen. Du kannst alles. Und ich glaube, dass es eine tolle Situation ist, diese Taufe zu erleben und zu sagen, ja, ich kann alles durch Christus, denn er ist der Herr über dein Leben und nicht nur eine fromme Beilage. Schauen wir uns mal den nächsten Vers an. Das ist der Taufvers für die Jenny Schmid. Der stammt aus Psalm 18, Vers 2 und 3. Da steht, ich liebe dich, Herr. Du bist meine Kraft. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Erretter, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild und mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Was für eine starke Liebeserklärung, gleich am Anfang. Ich liebe dich, Herr. Und du trägst das ja sogar, ja, heute sichtbar. I love Jesus. Ich liebe dich, Herr. Ich glaube, mehr braucht es nicht, um sich zu Christus zu bekennen. und Christ zu sein. Ich liebe Jesus. Diese drei Worte erklären eigentlich alles. Ich liebe dich, Herr. Die Taufe ist so etwas wie eine Liebeserklärung an Gott. Und Gottes Liebe ist uns schon längst vorausgegangen. Das heißt, Gottes Liebe ist schon längst da, wo ich auch stehe, du warst schon da. Diesen Ort, an den du zugehst, den kennt Gott schon. Wo ich auch gehe, du bist mir nah. Das heißt, Jesus geht mit. Der bleibt nicht irgendwo zurück, jetzt hier an dem Ort der Taufe, ja? Und wer seine Liebe Gott gegenüber erklärt und sagt, ich liebe dich, Herr, und sich dann taufen lässt und das mit seiner Taufe auch deutlich macht, der lässt sich ja nicht auf irgendeinen Menschen taufen. Also wir taufen ja hier nicht auf den Pastor, auf die Gemeindeleitung, auf diese Kirche hier, auch nicht auf die Baptisten, sondern auf das persönliche Bekenntnis deines Glaubens zu Jesus Christus. Damit erwiderst du Gottes Liebe zu dir. Und dann fällt mir auf, da sind ja ganz starke Bilder hier. Felsfestung, Erretter, Zuflucht, sicherer Ort, Schild, starker Helfer, Burg, unbezwingbare Höhe. Was für eine Szenerie, die da gezeichnet wird. Solche starken Worte. Ich glaube, dass jeder Mensch sich nach Liebe und Geborgenheit sehnt. Durch Menschen ist das nicht zu erfüllen, weil Menschen uns immer enttäuschen werden. Auch ein Pastor kann Menschen enttäuschen. Und die Sehnsucht nach Liebe bleibt. Aber was Gott schenkt, ist bedingungslose Liebe. Und sein Kreuz ist das Zeichen dafür. Bei ihm sind wir sicher und geschützt. Und ich denke, dass diese Bilder, die hier gezeichnet werden, nicht übertrieben sind. Wenn so eine Taufe ein Liebesbekenntnis zu Gott ist, dann trägst du mit diesem Tag sein Wappen. Ja, also wenn da so eine Burg ist, so eine Festung, die hat ja ihr Kennzeichen. Über jedem Burgtor ist in der Regel ein Wappen, wo klar ist, hier herrscht dieser Herrscher, dieser Herr, dem gehört diese Burg. Und wer sich auf ihn einlässt, auf Christus, über dem steht Christus als Wappen. Und in dieser Burg bist du sicher, geliebt und jederzeit willkommen. Und in unbezwingbarer Höhe heißt, du hast auch einen Überblick. Das heißt, du wirst auch mit Gottes Augen diese Welt sehen und merken, diese Menschen, jeder hier, ist ein von Gott geliebter Mensch. Und davon nimmt Gott nichts zurück. Schauen wir uns mal die dritte Bibelstelle an. Das ist der Taufvers für die Nina Christine Gessler. Da heißt es in Jesaja 45, Vers 2 und 3, Gott sagt, ich werde vor dir herziehen und werde die Berge einebnen. Eherne Türen werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Ich gebe dir verborgene Schätze und versteckte Vorräte, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Gott macht den Weg frei. In deiner Biografie, Nina, ging Gott ja schon längst voran. Und du hast viele Erfahrungen mit Gott machen können. Im Rahmen deiner Familie, im Rahmen der Gemeinde, in der du hier auch verschiedene Situationen durchlaufen hast. Und auch, was ich bemerkt habe, du studierst ganz begeistert und neu die Bibel. Das ist stark. Auch da Dinge zu sehen und merken, da ist ja schon einer vorangegangen. Christus ist vorangegangen. Und wenn jemand sich auf Christus festlegt durch die Taufe, dann heißt es auch sowas wie Nachfolge. Jesus geht voran und ich folge ihm nach. Natürlich gibt es auf diesem Weg der Nachfolge Berge. Das sind Situationen, die können wir uns nicht erklären. Die sind nicht durch Menschen gemacht, wo wir auf einmal vor Situationen stehen, wo wir nicht wissen, wie kommen wir da durch. Wie gut, wenn da eine Verheißung da ist, ich werde die Berge einebnen. Ich meine, für Österreich wäre das schon eine Leistung bei den Bergen. Gleichzeitig staune ich über diese herrliche Bergwelt. Nicht jeder Berg muss eingeebnet werden, aber vielleicht genau der Berg, der jetzt mal im Wege steht. Und die ehernen Türen und die eisernen Riegel, das sind ja menschengemachte Dinge. Das ist von Menschen hergestellt. Kein Mensch kann einen Berg machen. Das funktioniert nicht, zumindest nicht so einen richtigen Berg. Während eherne Türen und eiserne Riegel von Menschen gemacht sind. Das heißt, es wird Situationen geben, wo uns Menschen wirklich Mühe machen. Wo uns Dinge entgegenstehen durch Menschen, wo wir sagen, damit kommen wir nicht zurecht. Das gibt jetzt wirklich massive Hindernisse und Probleme. Auch da können wir darauf vertrauen, dass Gott den Weg frei macht. Und Gott leistet immer eine gute Vorarbeit. Wie gut, dass Gott unserem Leben vorangeht und Weg frei macht im Leben und im Glauben. Ich glaube, man kann sich damit manche Mühe ersparen, die man investiert, wenn man nicht auf Gott setzt. Und dann gibt es noch viel Gutes zu entdecken. Verborgene Schätze, versteckte Vorräte. Ich denke mal, dass die meisten, die heute hier sind, ein Smartphone besitzen. Mit diesem Smartphone kann man fantastische Sachen machen, zum Beispiel Geocaching. Ja? Und es gibt sogar Leute aus dieser Gemeinde, die schon Schätze angelegt haben, solche Caches. Was ist das? Geocaching wird euch sicher was sagen. Nina hat das vielleicht schon mal gesehen. Ja? Das heißt, man kann mit dem Smartphone auf Schatzsuche gehen. Da gibt es verschiedene Schätze, die auch hier in Wien deponiert sind. Ich wünschte mir, dass eines Tages auch ein Cache hier in Amora ist, dass das mal ein Ziel wäre. Das kann man ja anlegen, nur mal als Idee und Anregung. Und dann hat man sein Smartphone und hat ein GPS, also ein Ortungssystem, und geht dann auf Schatzsuche. Da gibt es ganz kleine Caches, so Micro-Caches, dann gibt es so Multicaches, da muss man verschiedene Aufgaben lösen, um das zu finden. Das ist eine spannende Schatzsuche. Und am Ende ist man wirklich überrascht. Also ich liebe das sehr, auch wenn ich dafür leider zu wenig Zeit investiere. Aber es macht wirklich Spaß. Und ich habe gemerkt bei diesem Geocaching, in Verbindung mit diesem Bibelvers, dass GPS ja was ganz anderes heißt als Global Positioning System. Das heißt Gottes prachtvolle Schätze. GPS, Gottes prachtvolle Schätze. Und so ist das, wenn man mit Gott unterwegs ist. Ich glaube, alles ist uns an die Hand gegeben. Die Bibel als Gottes Wort. Der Heilige Geist, so das GPS, also das Signal, was wir nicht sehen, aber was uns leitet und führt. Ja? Und dann geht es auf Schatzsuche im Leben des Glaubens. Und dann wird man 10.000 Schätze finden und 10.000 Reasons haben, um zu staunen und Gott zu loben. Diese Schätze zu heben und zu entdecken. Und dann zu sagen, Mensch, wie großartig ist das, welche Schätze hält Gott für mich bereit und wie versorgt er mich? Da gibt es zwar Berge am Horizont und eine Tür, die geschlossen ist, aber Gott macht den Weg frei und lässt dich tolle Schätze entdecken. Das wünsche ich, dass das auch ja, dich begleitet, euch begleitet, diese Schätze zu heben, die Gott für euch längst bereithält. Und ein vierter Vers. Das ist der Taufvers für Klaus Koller. Der stammt aus Römer 15, Vers 13 und ist, wie Paulus, eben auch etwas kompliziert. Aber wichtig und gut. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hoffnung wird hier groß geschrieben. Hoffnung wird hier wiederholt. Und Hoffnung ist ja bis heute ein großer Wert. Man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, wenn man alles versucht hat und am Ende ist. Ich glaube, das stimmt so nicht. Ich würde eher sagen, die Hoffnung stirbt zuerst, weil Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Das ist die Hoffnung, die Christen haben, damit wir eben nicht am Ende sind. Die Hoffnung stirbt zuerst, aber Christus ist die Hoffnung als auferstandener Herr. Die Merkmale der Hoffnung bei anderen Schreibern des Neuen Testaments, Petrus spricht zum Beispiel von einer lebendigen Hoffnung. Das heißt, Christen sind lebendige Hoffnungsträger. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, dieser Christus. Wir sind Hoffnungsträger. Und die Merkmale davon sind Freude und Frieden. Das sind Dinge, nach die sich, denke ich, auch die meisten Menschen sehnen und die Gott schenkt. Denn das ist ja ein Wunsch, den Paulus hier formuliert, ein Segenswunsch an sich. Das heißt, wer sich heute taufen lässt, wird auch gesegnet, dass der Gott der Hoffnung eben Freude schenkt, Frieden im Glauben und auch Wachstumspotenzial für das Leben hineinlegt. Immer reicher werden an Hoffnung. Und das durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist nämlich wichtig, dass diese Hoffnung nicht aus uns selbst geboren wird. Dass wir nicht immer selber hoffen, 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 sondern dass wir beschenkt werden mit dieser Hoffnung, dass es einen gibt, der von außen uns das gibt, eben Gott. Freude, Frieden und Kraft werden hier auch noch erwähnt. Das sind Bestandteile des von Gott geschenkten Lebens. Und das klingt auch nachher in dem Tauflied an. Von guten Mächten wunderbar geborgen, da ist Hoffnung drin. Dann vertrauen wir auf das, was morgen kommen mag, und dass Gott mit uns ist, am Abend und am Morgen. Am Abend nämlich deswegen, weil abends Gottes Arbeit schon beginnt. Also in der jüdischen Vorstellung beginnt am Abend nach Sonnenuntergang der neue Tag. Und Gott hat den Vorsprung, der bereitet nämlich Dinge für den nächsten Tag, wenn wir aufwachen, vor. Und das Ganze durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er ist es nämlich, der den Glauben weckt und auch den Glauben erhält. Ich glaube, dass niemand aus sich selbst glauben kann, aber Gottes Geist diesen Glauben schenkt. Paulus hat an anderer Stelle mal gesagt, niemand kann sagen, Jesus Christus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Deswegen brauchen wir den als Orientierungshilfe oder auch als GPS, wie im Beispiel davor. Und die Hoffnung, von der hier gesprochen wird, ist keine theoretische Hoffnung, die man irgendwie hofft, sondern es ist eine lebendige Hoffnung, die Christus, die Gott schenkt. Und der Heilige Geist erfüllt auch euch. Und das werden wir erfahren. Wenn wir gleich euch taufen werden, wird dort etwas davon deutlich, wie eine Hoffnung lebt. Es ist ja so, dass wir sehen werden, wie jemand in das Taufbecken hineingeht, auf das persönliche Bekenntnis seines Glaubens getauft wird und dann wieder aus dem Taufbecken herausgeht. Das heißt, niemand bleibt da unter Wasser. Ja? Paulus hat das mal so beschrieben, dass jemand mit Christus begraben wird. Das heißt, das ist echte Nachfolge, diesen Weg zu gehen. Und dann mit Christus aufersteht zum neuen Leben. Das heißt, eine ganz starke Symbolik, deswegen auch dieses große Taufbecken hier, wo das sehr deutlich wird. Außerdem, ihr bleibt ja ihr selbst. Ihr behaltet euren Namen, ihr behaltet eure familiären Konstellationen und trotzdem verändert sich ja etwas. Früher hat man in den ersten Jahrhunderten das so gemacht bei der Taufe. Wir werden das heute nicht machen, keine Angst. Das machen wir so nicht. Das war damals so, dass die Leute ihre alten Kleidung abgelegt haben und dann hineingestiegen sind ins Taufbecken und dann dort neue Kleidung bereit lag, um auch zu symbolisieren, etwas Altes bleibt zurück, etwas Neues beginnt. Gleichzeitig wird das auch für euch deutlich. Das heißt, mit diesem Meilenstein in eurem Leben endet ein Abschnitt des Lebens und ein neuer beginnt. Und ich wünsche euch, dass Gott euch segnet in diesem Durchgang auch, der Nachfolge bedeutet und euch mit seiner lebendigen Hoffnung erfüllt. Amen.